Das, was die Leute kaputt macht, ist das System. Das ist Fachkräftemangel, das ist zu wenig Lohn für die Arbeit und zu wenig Ausgleich. Und dann kann man direkt zum nächsten kommen, wenn Friedrich Merz sich dann noch beschwert, also das ist ja jetzt ein anderes Zitat aus einer anderen Diskussion, so, das sind fast 3 Wochen, in denen Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das notwendig? So, wo ich so denke, du hast noch nie körperlich harte Arbeit gemacht. 3 Wochen krank sein, so als Gerüstbauer im Jahr.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze remote mit Martin Lautwein zusammen und ihr fragt euch vielleicht, wer Martin Lautwein ist und warum ich heute mit ihm spreche. Ich beantworte erst die Frage, warum ich heute mit ihm spreche, nämlich Friedrich Merz hat in den letzten Wochen einige Takes gebracht, die mir Martin einordnen soll. Außerdem habe ich gestern Abend einen Post von Max Czollek gesehen, den ich ja auch schon mal als Gast hier hatte, der sagt, eigentlich leben wir schon in einem autokratischen Staat, oder? Und genau das will ich mit Martin besprechen. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich das mit Martin besprechen kann. Martin ist nicht nur Sicherheitsexperte, nein, er ist auch Journalist. Und Martin und ich sprechen alle 2 Tage miteinander über die Geschehnisse in der Welt. Er ordnet es ein. Martin ist so ein bisschen sowas wie nennt man das, so eine Art wie eine KI eigentlich. Man gibt ihm Informationen und er bereitet die einem auf. Und das macht er extrem gut. Deswegen freue ich mich, dass Martin jetzt uns und mir erstmal die Friedrich Merz Zitate einarbeitet, beziehungsweise erklärt. Hi Martin.
Mahlzeit Tilo.
Und natürlich ein anderer Grund, der ist so richtig schön beleidigend. Ganz viele Leute sind schon im Urlaub und Martin und ich machen einfach nie Urlaub. Deswegen können wir uns beide unterhalten.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 1. April 2026 um 14.30 Uhr.
So, ich habe 3 große März-Aussagen identifiziert. Ich sage dir mal erstmal nur das Datum. 30. März, 27. März und im Februar. Sprich, innerhalb von kürzester Zeit hat Friedrich Merz Sachen gesagt, die zu einem riesigen Medienecho geführt haben. Und ich frage mich ja immer ganz oft, ob Merz auch die Methode geht, flood the zone with shit. Weil so viel seltsames Zeug kann man eigentlich nicht erzählen. Und ich frage mich, was möchte er eigentlich damit überdecken? Mit diesen seltsamen Sachen, über die wir gleich sprechen. Also erstmal die Frage an dich, was denkst du, was Merz im Hintergrund entscheidet, dass im Vordergrund wir über solche Dinge diskutieren, die wir beide gleich aufklären werden?
Also was Merz im Hintergrund entscheidet, also auch da wieder, ne, ich weiß auch dieses Zitat von Max Czollek, so hieß er, ne, ob wir in der Autokratie leben. Also ich glaube nicht, dass da, ich bin kein Freund von Merz, ich glaube aber nicht, dass da irgendwelche großen gespenstischen Sachen gerade im Hintergrund ablaufen. Was von Friedrich Merz, was man im Moment sieht, ist wieder seine gängige Form des Populismus. Es geht wieder darum, versuchen, Stimmen zu fangen am rechten Rand, was ja bisher eher mäßig gelaufen ist, wenn man ehrlich ist. Also die AfD wurde dadurch jetzt nicht gerade zurückgeworfen. Aber der große Schattenkub im Hintergrund, also den sehe ich da jetzt aktuell noch nicht.
Ich glaube, Max meinte ja auch mehr, dass es so eine, weißt du, so, dass so die einzelnen Akteure dieser Regierung Dinge tun, die möglicherweise gedeutet werden könnten als Schritt Richtung Autokratie. Also Prien, die demokratiefördernde Dinge abschafft, Weimar, der sich auch jetzt nicht wirklich demokratiefördernd verhält und Merz, der solche Aussagen trifft, wie zum Beispiel, jetzt kommen wir zur ersten Aussage vom 30. März, 80% der Syrer sollen zurückkehren nach Syrien. Und da kannst du ja jetzt besonders gut erzählen, beziehungsweise wir beide, denn wir waren beide in Syrien, du warst dort sogar inhaftiert in einem Foltergefängnis und du kennst dich wirklich extrem gut aus in der aktuellen Politik Syrien. Deswegen die erste Frage von mir zu dir über dieses Zitat. Kann man überhaupt 80% der Syrer nach Syrien zurückschicken? Also ist das ein Ort, der sicher ist?
Also da müssen wir das Ganze vielleicht erstmal so ein bisschen auseinandernehmen, weil da gab es ja jetzt auch wieder diese Relativierung von Seiten von Merz. Mhm. Ne, also das in Anführungszeichen Zitat, in der längeren Perspektive der nächsten 3 Jahre sollen rund 80% der in Deutschland jetzt sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren. Da hat man jetzt mittlerweile gesagt, dass das von al-Sharaa kam. Und man hat dann noch dazu hinzugefügt, man hat die Zahl zur Kenntnis genommen und ist sich der Dimension bewusst. So. Mhm. Naja, also das ist ja jetzt auf einmal was, wovon al-Sharaa gesprochen hat und man hat das quasi wiedergegeben. Nur, ist das möglich? Ich glaube, ehrlich gesagt, man arbeitet mit Sicherheit in diese Richtung, dass es möglich wird, aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich erstmal sagen, nicht, auch nicht in 3 Jahren. Weil ich meine, wir waren da, wir haben die Zerstörung gesehen, die in dem Land vorherrscht. Also alleine aus humanitären Gründen, da ist überhaupt gar keine Perspektive da, dass 80% der in Deutschland lebenden Syrer, wir haben ja so rund, also ich glaube 950.000 ungefähr.
Lass eine Million sagen, um es einfacher zu rechnen.
Machen wir es einfach so, also die Kapazität sowohl an Wohnraum als auch an medizinischer, als auch an genereller Versorgung ist im Land gerade überhaupt gar nicht da. Ne, gleichzeitig gibt es weiterhin die Gefahr von Kriegen. Zum einen der gerade in der Region tobende Krieg im Iran, wo man ja ein bisschen so schmunzeln muss, dass Syrien gerade so das sicherste Land im Mittleren Osten zu sein scheint. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Gleichzeitig aber gibt es auch da die internen Konflikte. Es gab die Massaker an den Alawiten, es gab die Massaker an den Drusen, es gab die, wo auch Massaker auch stattgefunden haben, die Kämpfe in Rojava. Diese ganzen ethnischen Konflikte, die sind ja überhaupt noch gar nicht überstanden. Mhm. So, also die Lage in Syrien ist weiterhin hochvolatil. Und jetzt davon auszugehen, dass man da jetzt mal einfach 40 bis 5, dass man jetzt da einfach mal 80% der hier in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrer dahin zurückschicken könnte, ist natürlich totaler Blödsinn. Gleichzeitig auch ein Faktor, glaube ich, der hier überhaupt gar nicht mitberechnet wird, 40-50% der in Deutschland lebenden Syrer sind berufstätig. So, wir haben schon einen Arbeitskräftemangel, wir haben schon einen Fachkräftemangel. Also auch Friedrich Merz, der eigentlich, sagen wir mal, eher so, was man jetzt der Kapitalist sagen würde, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn wir diese Menschen zurückschicken oder es fördern, dass sie zurückgehen, dann müssen wir auch diese Arbeitsplätze wieder füllen. Und das sind meistens nicht die Jobs, die Deutsche gerne machen. So, ne, also wenn man auch mal das von da, woher holen wir dann die Arbeitskräfte wieder aus dem Ausland, müssen die wieder anlernen? Also jetzt mal weg, ne, ich meine, wie ich aus menschlicher und humanitärer Perspektive stehe, ist, glaube ich, jeder Person klar. So, ja, also ich finde auch diese Rhetorik, die da gefahren wird, zutiefst menschenverachtend. Aber auch aus einer ökonomischer Sicht macht es überhaupt gar keinen Sinn. Es macht einfach gar keinen Sinn, es ist einfach total dumm.
Glaubst du, dass Merz mit solchen Aussagen, ich meine, ich glaube, dass der Übergangspräsident jetzt sogar gesagt hat, er hat es sogar von sich wieder geschoben und gesagt, Merz hat es doch gesagt. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen auf Spiegel Online dazu gerade.
So weit bin ich nicht, ich bin gerade mitten in der Einsatzvorbereitung.
Ah ja, stimmt, du musst ja auch noch, genau, das müssen wir den Leuten erklären, du machst jetzt bald einen Sicherheitsjob. Job,
ja.
Genau, Punkt. Genau, also so diese Aussagen, ich frage mich immer wieder, ob Merz immer noch glaubt, dass er mit solchen Aussagen AfD-Wählende wieder zurückholt zur CDU.
Also meiner Meinung nach, das ist Blödsinn. Also weil das Einzige, was man ja macht, ist, man legitimiert diese Position. So, ne? Also man, wenn jetzt die AfD sagt, Ausländer raus, so, und wenn ich jetzt diese Forderung wiederhole, dann sehen die das, wenn selbst der Bundeskanzler macht, dann ich hab's halt legitimiert. So, ne? Ja. Das ist halt das, was passiert. Ich meine, wir spielen dieses Spiel ja jetzt schon doch ein bisschen länger als 1-2 Jahre, diese Position der AfD aufgreifen und legitimieren. Und bisher wurde der AfD dadurch, wenn man sich die Umfrageergebnisse anguckt, keine einzige Stimme geklaut. Also die ganz im Gegenteil, diese Positionen werden innerhalb der deutschen Gesellschaft immer hofierbarer. Und das natürlich auch, weil Politiker, die sich eigentlich oder die man eigentlich der politischen Mitte oder vielleicht auch gemäßigt rechts oder was auch immer zurechnet, weil die diese Forderungen aufgreifen und in dieser Form, ohne die eigentlich auch überhaupt nur irgendwie einzuordnen, einfach aufgreifen und reproduzieren.
So. Ich finde das interessant, das fällt mir jetzt erst, also nicht fällt mir jetzt erst auf, aber es wurde mir gerade eben nochmal bewusst, dass dieser Satz, 80% der Syrer müssen wieder zurück nach Syrien, eigentlich die CDU-Version ist von Ausländer raus.
Ja, natürlich. Und
also eigentlich hat Friedrich Merz, unser Bundeskanzler, ich meine, du musst dir ja vorstellen, unser Bundeskanzler sagt Ausländer raus.
Ja, im übertragenen Sinne, ne, jetzt würde ja natürlich so, aber das, was da jetzt natürlich passiert ist, die Positionen werden legitimiert, aber die AfD strebt ja trotzdem nach der Macht. Also die AfD und die Menschen, die dahinter stehen, die wollen ja auch noch ganz andere Sachen, ne? Mhm. So, das darf man ja auch nicht vergessen. Und die sagen ja nicht irgendwie, dadurch, dass die CDU jetzt unserer Forderung nachkommt, wollen wir nicht mehr an der Macht. Nee. Die haben noch viel vor. So. Und man muss doch irgendwie mal auf diesen Trichter kommen, nachdem es jetzt so lange schon schief geht, dieses Legitimieren von rechten Positionen, dass das nicht der Weg sein kann.
Gibt es einen Grund dafür, dass er sich überhaupt darum kümmert? Also warum gibt es denn überhaupt einen Anlass zu sagen, alle Syrer müssen jetzt oder 80% der Syrer müssen wieder zurück nach Syrien? Also gibt es dafür, also gibt es belastbare Zahlen, die sagen, es ist eine gute Idee, die Syrerinnen und Syrer wieder nach Syrien zu schicken?
Also die Frage, was sind belastbare Zahlen? Ne? Es gibt unzählige Statistiken, es gibt Statistiken, die sprechen dafür, es gibt welche dagegen. Und die Sache mit Statistiken ist ja gerade immer dann die Frage, wo man sagen muss, naja, okay, was zum einen, was ist mein Ziel, also was möchte ich? Ne? Möchte ich eine starke Wirtschaft haben? Möchte ich Wachstum haben? Oder möchte ich eine homogene Masse in Deutschland leben haben? So, ne? Und dementsprechend ist ja die Frage immer, was belastbare Zahlen angeht, naja, was ist denn das Ziel der Statistik? So, was ist denn das Ziel, was wir wollen? Ich glaube, das ist so dieser eine Punkt. Und zum anderen, also wenn man jetzt nach der Argumentation, die gefahren wird, hingeht, natürlich, es gibt einen enorm hohen Anteil an Syrern in Deutschland, die Transferleistungen beziehen. Und das ist mit Sicherheit was, woran man arbeiten muss. So, also da muss, glaube ich, braucht man auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Gleichzeitig natürlich 40-50% von knapp 1 Million Syrer. Das sind ganz schön viele Arbeitskräfte, die der deutschen Wirtschaft dann schon wieder verloren gehen und die auch nicht so einfach zu kompensieren sind.
Aber hätte Al-Shara nicht eigentlich ein Interesse daran, diese Leute zurück nach Syrien zu holen? Weil er braucht ja genau diese Leute. Ich meine, die hier sind, die arbeiten, im Zweifel sprechen die Deutsch, im Zweifel haben die nochmal eine Ausbildung bekommen, im Zweifel sind es gut ausgebildete Menschen, die ja helfen könnten, den syrischen Staat aufzubauen. Also hätte er nicht eigentlich ein Interesse daran, dass genau das klappt, dass diese 80% zurück nach Syrien kommen?
Ja, natürlich, der hat ein enorm hohes Interesse daran, dass diese Leute zurück nach Syrien kommen. Also das steht außer Frage. Ne? Syrien braucht Menschen für den Wiederaufbau, aber Syrien braucht vor allen Dingen halt auch Geld für den Wiederaufbau. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Alle Länder sind dazu bereit, mitzuwirken, dass die Leute zurückkehren, weil man der Meinung ist, dass man sie loshaben möchte. Aber wir können uns sicher sein, wenn es um die Frage geht, wer finanziert denn eigentlich diesen Wiederaufbau, dann wird es eine ganz andere Frage sein. Und dann werden auch Länder wie Deutschland unter Merz ganz schön schnell ganz leise sein. Was halt im Ende bedeutet, wir schicken Leute zurück in zerstörtes Land, was sie wieder aufbauen sollen, aber mit was?
Wie ist denn gerade? Also ich meine, Syrien seit Assads Flucht, Niederschlagung, kämpft und buhlt ja darum, dass es finanziell unterstützt wird, dass es Geld bekommt, dass es Fördergelder bekommt. Wie ist denn da der Stand? Kriegt Syrien bereits Geld?
Syrien bekommt bereits Geld und bekommt bereits Mittel. Klar sollte aber auch allen Personen sein, sämtliche Gelder sowohl in der humanitären als auch in der Entwicklungszusammenarbeit beziehungsweise in Anführungszeichen oder internationalen Zusammenarbeit wurden in den letzten Jahren ja massiv zurückgefahren. Und das Geld, was bisher angekommen ist und was auch voraussichtlich ankommen wird in den nächsten Jahren, nicht ausreicht, sollte auch allen klar sein. Jetzt kommen natürlich Leute, die dann wieder sagen, ja, aber Privatunternehmen, die sollen da investieren und vielleicht Ölkonzerne und was auch immer. Na, das ist soweit alles schön und gut, aber das bedeutet dann halt auch im Umkehrschluss, dass die syrische Wirtschaft dann später im Besitz dieser Konzerne und nicht der syrischen Zivilbevölkerung ist. Und da verstehst du so, das Land muss so wieder aufgebaut werden, dass es den Syrern gehört und nicht irgendwelchen westlichen Großkonzernen.
Wo wir gerade bei Syrien sind, kannst du mir auch einmal erklären, es gibt jetzt so, ich weiß gar nicht, Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die sich darüber maßlos aufregen, dass sich Merz mit Al-Shara trifft und jetzt sagt, wie könnt ihr euch mit diesem islamistischen Schlechter treffen? Also ich zitiere gerade, was bedeutet das? Woher kommt diese Kritik an dieser Person und aus welchem Lager kommt diese Kritik?
Also die Kritik kommt ja sowohl von links als auch von rechts. Ich glaube, ein großer Grund ist also, dass auch über Al-Shara, und ich persönlich finde auch, dass Al-Shara eine hochkritische Person ist. Ich finde, es gibt massive berechtigte Zweifel daran, dass ein säkuläres Syrien unter ihm möglich ist. Also das ist schon eine berechtigte Kritik. Gleichzeitig aber so dieser Rage, der da ist, ne, diese, also da finde ich, also zum einen hat man sich da sowohl auch mit Al-Shara als auch mit Hayat Tahrir al-Sham nicht wirklich auseinandergesetzt. So, ja, es ist eine islamistische Miliz gewesen, es ist eine islamistische Gruppierung, Aber da wieder, wenn ich dann der Terrorist al-Shara, der ISler al-Shara lese, so, das sind halt alles Sachen, die sind halt sehr fragwürdig, weil wenn man auch danach geht, ne, al-Shara war auf der Terrorliste der USA, gerade aus diesen Zeiten, weil er im Irak gegen die amerikanische Besatzung gekämpft hat, so. Gleichzeitig muss man aber auch da wieder fragen, natürlich Terror als Fakt oder Terror als politisches Framing, ne, das ist was, was durchaus existiert. Und auch da zum Beispiel muss man gerade die Leute, die dann immer sagen, al-Shara ist derselbe Terrorist wie Baghdadi es war oder was auch immer. Eine Sache zum Beispiel, man hat sich ja von Al-Qaida abgespalten und die zum Beispiel bei Hayati al-Sham relativ früh kommuniziert wurde, ist, dass man sich ganz klar von Terroranschlägen gegen europäische Ziele im Ausland ausgesprochen hat. So. Naja, also dieser direkte Vergleich, der hinkt halt. Was aber stimmt ist, al-Shara ist ein Islamist. Seine Regierung hat totalitäre Züge. Erst jetzt gerade ganz neu ist man dabei, quasi den Alkohol in Syrien quasi nicht zu verbieten, aber quasi fast unmöglich zu machen. Nur noch in christlichen Nachbarschaften und Mindestabstände zu Kirchen und anderen. Und der darf nur noch in Geschäften, nicht mehr in Kneipen und Bars verkauft werden. Also so, ne, da ist schon ganz viel, wo man sagen muss, naja, irgendwie so der große Freiheitskämpfer bist du vielleicht doch nicht. So. Gleichzeitig ist aber das, was gerade passiert, ist halt übertrieben. Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, also unsere Regierung hat in den letzten 10 Jahren ganz andere Verbrecher hofiert. Also al-Shara steht nicht, also ich würde den wahrscheinlich noch nicht mal in den Top 10 sehen, der Verbrecher und auch nicht der Islamisten, mit denen unsere, gut, bei den Islamisten vielleicht schon, mit denen unsere Regierung in den letzten Jahren geredet hat. Wenn wir mit Katar reden, wenn wir mit den Emiraten reden, wenn wir mit Saudi-Arabien reden, so, dann gibt es diese Kritik ja auch nicht.
Stimmt eigentlich. Also das stimmt nicht. Es gab die Kritik, ich kann mich erinnern, als unser Wirtschaftsminister Habeck die Energiekrise überwinden wollte oder überwunden hat mit Deals mit Saudi-Arabien, glaube ich, damals, was die Gaslieferung betrifft. Katar. Da gab es diese, Katar, da gab es auf jeden Fall, wurde darüber geredet und es gab auch Kritik. Aber es war keine große Kritik. Ich habe das Gefühl, das kritische Echo ist jetzt größer.
Na, das kritische Echo ist größer. Es ist vor allen Dingen viel lauter, viel auch unsachlicher in vielen Punkten, wie man einfach auch dann sagen muss. So. Ne, und das sind natürlich Punkte. Und auch da wieder, man muss ja auch da realistisch sein mit al-Shara. Al-Shara braucht Verbündete. So, ne, also das ist eine Sache, die ganz klar ist. Er ist auch innerhalb seiner Regierung, ist er nicht fest im Sattel. Ne, da gibt's ganz andere, radikalere Kräfte. So. Und wenn jemand wie al-Shara, der halt Verbündete braucht, dem seine Politik wird vor allen Dingen durch diese Verbündeten definiert. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, mit dir arbeiten wir nicht zusammen. Ja gut, dann musst du aber mit Ländern wie Katar, mit Saudi-Arabien, im besten Fall, im schlimmsten Fall mit Fraktionen der härteren Islamisten in Syrien enger zusammenarbeiten. So, also so dumm das klingt, also realistisch gesehen bleibt uns als Deutschland auch energiepolitisch aktuell, ne, Syrien ist ein Ölexporteur, aus diesem Land kann auch Öl nach Deutschland kommen, unabhängig der Straße von Hormuz in der Zukunft. So, uns bleibt doch gar nicht wirklich viel anderes übrig, als mit dem zusammenzuarbeiten.
Genau, das war meine Frage, nämlich was will Merz dort eigentlich? Also so, okay, du sagst Öl, ich glaube, es gibt auch Rohstoffe.
Es gibt Rohstoffe, es gibt Öl, es gibt Gas. Es gibt ja immer noch diese Gespräche von dieser Pipeline, die von Katar aus durch Syrien nach Europa gebaut werden sollte. Auch das ist ja wieder was, womit man so langsam so ein bisschen liebäugelt. Ich glaube, gerade jetzt wird die Diskussion wieder besonders interessant. So, und also man muss einfach sagen, und wie auch gesagt, ich bin kein großer Freund von al-Shara, aber ich finde, die Kritik sollte sich oft fragen, naja, wo kritisieren wir und wo nicht? Das ist der eine Punkt. Und zum anderen bei den Fakten bleiben. Und ich meine, die Fakten zu al-Shara, die reichen aus. So, das ist eine hochkritikfähige Person. Aber wenn wir jetzt anfangen, die Islamismuskeulen und sowas zu schwingen, naja, dann müssen wir im Großteil unserer Verbündeten in der Region hinterfragen. Ne, also weißt du, wie ich meine, so das so, und Menschenrechte, Entschuldigung, die interessieren weder in der deutschen noch in der europäischen Außenpolitik. Schauen wir uns an unsere Zusammenarbeit mit Libyen, schauen wir uns unsere Zusammenarbeit an, auch mit anderen Ländern in der Region, ne, unsere Zusammenarbeit bei der Pirateriebekämpfung mit Somalia, ne? Also, man könnte diese Liste ewig weiterspinnen.
Okay.
Trotzdem muss man drüber sprechen.
Es gab ja tatsächlich sogar Kritik aus deinen eigenen Reihen. Kiesewetter hat gesagt, es ist innenpolitisch ungünstig, hohe Erwartungen zu wecken und auf die rechtspopulistischen Parteien, auf die rechtspopulistischen Parteien dann zurückgreifen. Und da kommen wir gleich auch deswegen zum zweiten Take, den Merz sich geleistet hat, weil der schlägt in dieselbe Kerbe. Und zwar bringt er Gewalt gegen Frauen, also nach Christian Ulm gab es ja eine große Debatte, virtuelle und reelle Gewalt gegenüber Frauen. Und gibt es eine Debatte und es ist auch richtig und wichtig, dass es die, also wirklich, das braucht man gar nicht erklären, dass es richtig und wichtig ist, dass es diese Debatte gibt, sondern es ist endlich mal Zeit, dass wir gesellschaftlich so laut darüber diskutieren. Merz allerdings sagte, dass ein beachtlicher Teil der Gewalt aus den Gruppen der Zuwanderer, die in die Bundesrepublik kommen, stammt. Und framed diese Debatte plötzlich komplett anders. Und also bringt es völlig in eine andere Richtung. Mein Feed, ich folge ja einigen rechten und ultrarechten Instagrammern, einfach um zu wissen, was die so erzählen, was die so bewegt und beschäftigt, nicht weil ich sie politisch unterstützen will oder politisch denen folge. Rastet natürlich völlig aus, framed auch den Ulmen-Fall dadurch komplett anders und geht drauf ein. Was ist der Grund, warum hat er das getan, Martin? Also warum nutzt er eine gesellschaftlich so empfindliche Situation, um dieses Ding aufzumachen?
Also zum einen, weil auch da wieder man die Hoffnung hat, mit gewissen Themen, in gewissen Lagern Stimmen abzufangen und auch da, und ich glaube, und also wenn man jetzt da zurück, ich glaube, man muss das erstmal so ein bisschen auseinandernehmen. Also zum einen, statistisch gesehen, sowohl bei sexualisierten Delikten als auch bei Morddelikten kommt in den meisten Fällen der Täter aus dem eigenen sozialen Umfeld. Mhm. So, Punkt. Ne? Und das bedeutet natürlich, dass der deutsche Mann genauso ein potenzieller Sexualstraftäter oder auch Mörder ist, wie der syrische, wie der afghanische, wie sonst wo ein Mann. So. Ne? Das ist so dieser eine Punkt. Wo, und auch da wieder, ne, und da sind auch Sachen, wo man mit Statistik natürlich wieder, ne, es kommt immer darauf an, wie man die liest und sowas. Gleichzeitig natürlich gibt es möchte jetzt nicht irgendwie sagen, es sind mehr oder weniger oder was auch immer, aber natürlich, es gibt so eine zumindest eine wahrnehmbare Anzahl an Sexualdelikten oder an Delikten gegen Frauen, die aus sozusagen bei Fällen, wo der Täter nicht aus dem eigenen sozialen Umfeld kommt, wo der Täter zum Beispiel ein Asylbewerber oder eine Person ist, der man zurechnet, ein Asylbewerber zu sein, ne? Weil das ist ja dann auch nochmal so eine Sache. Die Leute hören den Nachnamen, sagen, es ist ein Asylbewerber. Der kann aber auch seit der dritten Generation in Deutschland leben. Ne? Und das ist natürlich eine Kerbe, die man da versucht auszuschlachten. Ne? Und ich glaube, das ist auch was. Und wenn man auch ehrlich ist, bei dieser ganzen Christian-Ulm-Debatte und sowas so, ne? Und also klingt so total dumm, aber so eine, weißt du, wenn ich dann irgendwelche so Sachen lese, wie alle Männer sind das und sowas, ey, da fühle ich mich persönlich angegriffen. Zum einen, ne, weil ich so halt denke, naja, also keine Ahnung, ich habe jetzt noch nie irgendwelche KI-Pornos hergestellt. So, also war so, ne. Aber zum anderen fühlt man sich auch so auf den Schlips getreten. Was ja total blöd ist, ne. Also so, das ist halt was, ja klar, man fühlt sich auf den Schlips getreten, aber dann setzt man sich hin und reflektiert das und kann verstehen, woher es kommt. Ne, ja. Und dann fängt man an, seine Position zu hinterfragen und stellt dann wahrscheinlich auch fest so, hey, irgendwie ja, in vielen Punkten, ne, hier könnte ich an mir arbeiten, ne, da war ich vielleicht auch mal nicht immer im Recht oder was auch immer. Ne?
Ja.
So, ich glaube, hat eigentlich jeder Kerl, der da mal drüber nachdenkt, hat solche Momente im Leben. Weißt du, so.
Ja, ne, ja, also ich, so.
Und aber so dieser Umgang von Merz, ich glaube, das ist zum einen, okay, das muss ich politisch ausschlachten können, ich muss es jetzt wieder auf die Ausländer schieben und zum anderen natürlich auch so diese Schnappatmung, die, glaube ich, alle Männer von uns ein bisschen haben, so in solchen Momenten, so, oh mein Gott, jetzt so sollen wir es alle sein und jetzt muss ich was sagen. So, ne, dieses von sich.
Ja, das ist interessant, dass unser Bundeskanzler sich zu solchen Boomer-Reflexen hinreißt. Nicht mal Boomer-Reflex. Ich glaube, dass diese Schnappatmung tatsächlich alterslos oder generationslos ist. Das findest du wirklich bei sehr, sehr vielen Männern, diesen Reflex. Ich glaube, dass unser beider Erfahrungen schon so dazu führen, dass unser Schnappatmungsreflex sehr klein geworden ist über den letzten 20 Jahren. Also so, ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich diese Schnappatmung und dieses Zurückweisen von Vorwürfen, also ist mir eigentlich, also ich wirklich, weil ich auch viel daran an mir gearbeitet habe, aus Gründen, die man leicht nachvollziehen kann, weil ich mich eben an diesem strukturellen Sexismus, weil ich davon partizipiert, also ich muss jetzt einmal sagen, Martin, weil ich davon natürlich partizipiert habe vor 20 Jahren, indem man eben in einem Verlagswesen auch gearbeitet hat, dass das gefördert hat und ich habe das nicht reflektiert, habe es aber einfach danach dann angefangen zu reflektieren. Und mir ist aufgefallen, ich bin doch nicht der Feminist, der ich dachte, dass ich das bin, sondern ich habe richtig Mist gebaut mit Dingen, die ich veröffentlicht habe zum Beispiel. Und genau, diese Reflexion hat ja auch dazu geführt, dass ich jetzt auch in diesem aktuellen Fall nicht diese Schnappatmung bekomme, wie unser Bundeskanzler. Und da frage ich mich dann immer so, Martin, unser Bundeskanzler darf keine Schnappatmung bekommen, an keinem Moment.
Nee, das darf er ja auch nicht. Aber ne, und ich glaube, eine witzige Sache, was jetzt witzig ist, ist es überhaupt gar nicht, ne? So, aber wenn ich mir dann Friedrich Merz angucke, wir hatten 97 damals gegen die Abschaffung der Vergewaltigung der Ehe gestimmt.
Das ist doch irgendwie, warte mal, da muss man glaube ich aufpassen, weil da hat er mittlerweile, gibt es dieses, das habe ich so nicht gesagt.
Ja, also er sagt, ne, also es gab ja damals, sollte ja sozusagen Vergewaltigung der Ehe, wurde ja auch ein Straftatbestand und unter anderem Merz hat dagegen gestimmt und sagt jetzt aber, dass er per se schon dafür war, dass es strafbar war, aber hat gegen den entsprechenden Gesetzesentwurf gestimmt, weil der irgendwie nicht klar genug definiert war oder sowas.
Also so. Okay, es ist auch schon irgendwie so wild, dagegen zu stimmen einfach. Also so muss man auch mal sagen. Ich habe noch mal ganz kurz eine Zahl rausgesucht mit diesem, weil du gesagt hast, dass Gewalt gegen Frauen findet überwiegend im sozialen Nahraum statt. 2024 erlitten 135.713 Frauen Partnerschaftsgewalt. Und die Tatverdächtigen bei häuslicher Gewalt sind zu 75% männlich, 75,6% männlich. Genau. Und der größte Einzelblock sind männliche deutsche Tatverdächtige bei Partnerschaftsgewalt.
Ja.
So, das ist also, er hat eigentlich das einfach nur auch wieder so umgedeutet. Also es ging wirklich ja um digitale sexualisierte Gewalt, Fernandes Ulmen. Und in diesem Themengebiet hat er das einfach gedreht und auf Migration geschoben.
Ja.
Es ist einfach auch richtig, man muss es auch mal sagen, es ist einfach auch eine Sauerei, das so zu machen. Also die Gesellschaft redet über was, entschuldige, will ich nicht unterbrechen, ja. Erzähl Martin.
Na, die Problematik daran ist, und das ist ja auch mit diesen Statistiken so, da, ja. was das angeht, ne? Das Einzige, was wir wirklich sagen können, ist, dass es eine systematische Gewalt von Männern gegen Frauen gibt. So. Ja, also weil es gibt ja enorm viele Faktoren, die so eine Statistik beeinflussen. Ne? Kommen die Frauen aus einem Umfeld, das es ihnen ermöglicht, eine Anzeige bei der Polizei zu schalten oder Hilfsorganisationen zu kontaktieren? Wenn sie das nicht tun, so, dann sind das Fälle, die tauchen nicht in den Statistiken auf, zum Beispiel. So, ja. Und deswegen dieses Ganze auf gegeneinander aufrechnen, sind es mehr Ausländer, sind es mehr Männer, sind es mehr Deutsche, sind es mehr Ausländer, sind es mehr was auch immer, das sind alles Statistiken, die eigentlich überhaupt gar nicht repräsentativ geführt werden können. Ne? Was man halt sagen kann, es gibt hier eine Anhäufung von Fällen, die uns in unsere öffentliche Wahrnehmung kommen. Und das ist halt was man machen kann. Aber ich glaube, irgendwie immer dieses Rumrechnen, sind es mehr Ausländer, sind es mehr Deutsche, sind es mehr was auch immer, das bringt halt überhaupt gar nichts, weil diese ganzen Statistiken, wenn man ehrlich ist, weil es einfach in allen Formen da so viele Dunkelziffern und Graubereiche gibt.
Ja, ich habe hier Beispiele dafür, warte. Ja. In diesen Statistiken sind nämlich drin Touristen, Durchreise, Personen ohne inländischen Wohnsitz, also das ist so methodisch durcheinander, man kann sich darauf nicht verlassen. Und selbst der BKA-Präsident Holger Münch sagte bei der Vorstellung der Polizeikriminalstatistik 2024 ausdrücklich, es liegt nicht an der Herkunft. Also ja. Man kann es nicht an der Herkunft festmachen. Noch was, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung sagt, antwortet auf die Frage, steigert Migration die Kriminalität und ist zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Flucht, in Klammern, Migration hat keinen systematischen Einfluss auf die Kriminalität und dies entspricht dem internationalen Forschungsstand. Also das ist nicht mal eine Erkenntnis, die nur aus Deutschland kommt, sondern es ist international.
Ja,
so
und wenn man jetzt dann überlegt, ne, wenn der BKA-Präsident das sagt, ne, das BKA, so die Experten in Kriminalistik, so wenn die das sagen, so und dann kommt dann aber irgendein deutscher Politiker, der vielleicht mal irgendwie vorher Maschinenbau studiert hatte und sagt, er weiß es besser. Ja, und das ist, glaube ich, so der eine Punkt und ich finde aber trotzdem, und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, der wichtig ist und ich glaube, wir erinnern uns alle 2015 an die Silvesternacht in Köln. Ne? Und das ist zum Beispiel auch was auch nicht passieren darf, weil wenn wir aus, sage ich mal, einem progressiven oder aus einem demokratischen oder aus einem linken Umfeld über das zum Beispiel, was da passiert, darüber haben wir nicht gesprochen. So, ne? Das war was, das durfte nicht sein und man hat versucht, das eigentlich so abzutun. Und ich fand zum Beispiel, dass Köln ein super Beispiel dafür war, dass wenn die Demokraten, die Linken, die wer auch immer, nicht darüber sprechen, dann sprechen die Rechten darüber. Die bestimmen den Ton, wie darüber gesprochen wird. Ne? Und deswegen finde ich wichtig, nicht in diesen Populismus zu verfallen, wie Friedrich Merz das macht. Aber das sind trotzdem Themen, die sehr schwierig sind und wir müssen trotzdem über die sprechen. So, und Dinge auch als das benennen, was es ist in dem Fall. So, ne? Aber auf eine sachliche Art. Und das ist ja was nicht passiert. Und jetzt stellt sich Friedrich Merz hin, ja, ich bin der Erste, sagen wir mal, aus dem demokratischen Lager der Bundesrepublik, der darüber spricht. Ja, aber du sprichst ja darüber genauso wie die. Du übernimmst ja deren Position.
Falsche. Also, ja. Und da frage ich mich immer, ich würde sagen, es gibt kaum einen Politiker mit einem größeren Stab an Mitarbeitenden. Die müssen doch durch die Zähne atmen, wenn der irgendwie ans Rednerpult tritt vor Angst.
Das kann sein. Also ich glaube, der Friede Schmerz also, arbeitet, der teilt wahrscheinlich auch seine politische Linie.
Weiß ich nicht, kann ich nicht, reine ja, würde eine Spekulation oder? Sein, aber ja. Es gibt noch eine dritte Aussage, beziehungsweise eine dritte Forderung von ihm, die ich mit dir diskutieren will. Und die musst du mir mal ein bisschen erklären, weil die verstehe ich tatsächlich nicht. Es gab einen großen Aufschrei oder einen größeren Aufschrei, als Friedrich Merz am politischen Aschermittwoch der CDU in Trier forderte, Achtung, Zitat, ich möchte Klarnamen im Internet sehen. Ich möchte wissen, wer sich zu Wort meldet. So, was ist das Problem daran? Also irgendwie, weil ich denke das auch manchmal, ich werde auch sehr oft beleidigt im Internet. Und irgendwie, ich habe keine Lust dann irgendwie von Dulli93 mir sagen zu lassen, dass ich eine linksgrün versiffte Sau bin und würde eigentlich gerne wissen, ob das irgendwie so Hans-Peter aus Ingolstadt ist. So, was ist das Problem daran?
Also da würde ich am liebsten Friedrich Merz rezitieren, da ging es um die Stadtbilddebatte, wo er gesagt hat, na dann fragen Sie mal Ihre Töchter. So, ne? Also weil ganz klar, worum geht's da? Also warum ich sage, fragen Sie mal Ihre Töchter. Ganz klar, Klarname im Internet, das ist natürlich eine schöne Sache, wenn es darum geht, Hasskriminalität zu unterbinden. Wobei auch da es ja die Möglichkeiten gibt, bei Hasskriminalität auch herauszufinden, durch Anzeigen zum Beispiel, wer hinter diesem Pseudonym steckt. Das ist natürlich ein Ermittlungsaufwand. Das ist die eine Sache. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wäre es komplett unmöglich, weil diese Accounts sind ja immer mit irgendwelchen E-Mail-Adressen bla 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 verknüpft. Ne? IP-Adressen, was auch immer. Also es ist ja möglich rauszufinden, wer dahinter steckt, wenn man den Ermittlungsaufwand betreibt. So, ne? Also ob das wirklich die Hasskriminalität im Internet eindämmen würde, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Vor allen Dingen, weil es ein gesellschaftliches Bild gibt, was sowas encouraged, ne? Und auch viel, was da passiert, ja gut, dann kriegt er vielleicht einen Strafbefehl über 200 Euro und dann macht er einen weiteren Post und sagt, hier, meine Meinungsfreiheit wurde beschnitten und dann, wie heißt es, kriegt er sogar noch Zuspruch dafür von seiner Followerschaft oder was auch immer. Also ich glaube, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt, und da muss man ganz ehrlich sagen, Klarnamenpflicht im Internet, das schützt am Ende niemanden. Vor allen Dingen für viele Leute macht es das viel schwieriger, weil es ganz viele Leute quasi aus der Nutzung von sozialen Medien ausschließt. Stell dir mal vor, du bist als Frau oder auch als Mann oder auch als wer von immer von Stalking betroffen. So, ne? Generell, das heißt, jeder, der deinen Namen hat, ne? Und stellen wir uns jetzt auch mal dieses typische Ding, du gehst irgendwo arbeiten, ne? Du bist auf irgendeiner Konferenz und du lernst da Leute kennen oder du redest da mit Leuten. Und jetzt können die dich direkt im Internet wegen deines Klarnamens auf deinem sozialen Medienprofil finden. So, ne? Das ist mein, ich bin mit Klarnamen im Internet, ich habe damit persönlich kein Problem. Aber es gibt ja auch viele Leute, die das nicht sind und das ist ein gutes Recht. Und gerade das Internet, was ja auch irgendwie, und da muss man auch ehrlich sein, so, ne, gerade in Zeiten, in denen wir in denen Länder autokratischer werden und auch Deutschland, ne, auch wenn ich nicht die Meinung teile, dass wir bereits in einer Autokratie sind, sind es Indikatoren, die zeigen, wir bewegen uns darauf hin. So. Und Klarnamenpflicht macht das Internet unfrei und Klarnamenpflicht verhindert, dass auch gerade wenn es bei Themen um Whistleblowing oder für uns kritischer Journalismus in Zukunft, so, wie veröffentlichen wir denn, wenn wir nur noch unter Klarnamen veröffentlichen dürfen und das irgendwann mit Repression verbunden ist?
Das, lustigerweise wird mir das jetzt, also ich komme mir richtig doof vor, dass ich das so mir von dir erklären lassen muss, aber mir fällt auf, wie wichtig es ist, dass wir keine Klarnamenpflicht haben. Also ich bin bei Reddit ja zum Beispiel mit Thilo Mischke angemeldet, weil ich vor 10 Jahren dachte, man meldet sich bei Reddit mit Klarnamen an, weil da sind ja nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich miteinander auseinandersetzen. Und habe auch Fragen und viele Fragen gestellt und es lässt sich ja damit auch ein Profil erstellen von Leuten. Und ich überlege auch gerade so diese Freiheit, die man im Internet spüren kann, also so Menschen, die bei Joyclub oder so angemeldet sind. Du, wenn du bei Grindr bist oder so, da musst du ja dann auch mit Klarnamen sein.
Natürlich, das würde ja alle sozialen Medien und damit auch Dating-Apps etc. betreffen. Und da muss man halt einfach sagen, ne, das ist so eine schöne Sache. Also ich finde auch, diese Debatte flammt ja jetzt auch wieder auf im Fall Colin Fernandes, so, ne? Wo ich dann auch so sage, naja, also keine Ahnung, ich sehe jetzt nicht der Punkt, wo Klarnamenpflicht das verhindert hätte, was Christian Ulm mit Colin Fernandes angetan hat. Ne? Und das ist natürlich, aber was es natürlich macht, Klarnamenpflicht im Internet, das ist zum einen meiner persönlichen Meinung nach bereits eine Zensur des Internets, weil dadurch Reglementierungen geschaffen werden, wie wir das Internet verwenden dürfen. So. Und was es natürlich macht, im Falle von Autokratie, was auch immer, es vereinfacht natürlich Repression. So. Und stell dir einfach mal vor, wir hätten jetzt eine Klarnamenpflicht, die wir und wie viele Leute auf ihren Instagram-Accounts oder was auch immer ohne ihren Klarnamen politische Statements auch gegen die AfD zum Beispiel machen. So, jetzt kommt die Klarnamenpflicht. Das heißt, die Namen werden veröffentlicht, alle haben einen klaren Namen da. Und in 10 Jahren haben wir vielleicht eine AfD-geführte Regierung. Und die haben direkt eine wunderschöne Liste, wer wie wo wogegen ist. So, ne? Und das ist ja ganz verrückt, weil es so ganz viele Gesetze gibt, die werden dann immer so verkauft als, ja, wir wollen die Demokratie stärken, wir wollen das, das ist gegen Hasskriminalität und toll und toll und toll. Aber am Ende ist man ein Wegbereiter für die Faschisten. Man schafft denen Werkzeug, was die später nutzen können und was sie später nutzen werden.
Das ist lustig, also wir haben jetzt die letzten, also wirklich diese 3 Hot Takes von Friedrich Merz durchdiskutiert. Und wenn man diese mal so am Stück miteinander diskutiert, diese Hot Takes, macht Friedrich Merz auf jeden Fall keine gute Figur, sondern eher wirklich als Steigbügelhalter der Faschisten, muss man auch mal sagen. Weißt du, bei die einen, da reframed er rechte Argumentation und führt dazu, dass die AfD noch mehr Wählerinnen und Wähler bekommt, weil die ja einfach wissenschaftlich belegt ist, dass rechte Narrative, ich muss das nochmal wiederholen, rechte Narrative zu übernehmen, führt nicht dazu, dass man die rechten Kräfte entschärft, sondern dazu, es führt dazu, dass rechte Kräfte mehr gewählt werden, weil die Menschen dann sagen, na, warum muss ich die CDU wählen, dann kann ich auch gleich die AfD wählen.
Also witziger Punkt dazu, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber bitte? Wenn wir uns die Umfragewerte anschauen zum Beispiel, ist je nachdem, also Merz, ne, es kommt auch wieder drauf an, welche Umfrage, dies, das, ne, bewegt sich Merz bei den Beliebtheitswerten jetzt schon so in dem Bereich, wo sich Olaf Scholz am Ende bewegt hat, so 70-80% Unzufriedenheit. Mhm. So, ne, und das ist natürlich spannend und auch das zeigt es wieder, so, ne, weil warum ist er jetzt schon so niedrig? Naja, vor allen Dingen von diesem Punkt, weil die Rechten mögen ihn ja trotzdem nicht, weil er das sagt, ne, er hat das demokratische Lager spaltet er. So, ne, er spaltet demokratische Parteien von Linkspartei bis zur CDU durch die Bank weg mit seinen Äußerungen. Das heißt, da sinkt seine Beliebtheit deutlich und deswegen mögen die Rechten ihn nicht mehr, weil er ist ja immer noch von einer, in Anführungszeichen, demokratischen Partei. So, ja, also so, und das zeigt halt einfach, dass auch dadurch, wo er eigentlich durch diese Haltung seine Beliebtheit steigen sollte in der Bevölkerung laut seiner Rechnung, das passiert ja überhaupt gar nicht. Ne, und das ist so irgendwie wie so, weißt du, ich hasse so, wenn man so handwerklich am Bauen ist und da sind so Leute und die versuchen was 20.000 Mal und es funktioniert nicht und sie probieren es wieder. So, weißt du, wie so der Wal, der einfach befreit wird und dann einfach wieder auf die Sandbank schwimmt. Wo man sich, wo du da so stehst, denkst, Kollege, was soll das?
Martin, kurze Frage an dich, so Richtung Ende unseres Gesprächs hin. Wären wir jetzt beide, keine Ahnung, ich, Ketzer der Neuzeit, du, der andere von Hoss und Hopf, ja? Wenn wir beide uns darüber unterhalten würden, würden wir diese Aussagen dann feiern?
Nee, wir würden die als heuchlerisch betrachten, weil er natürlich was sagt, aber nicht macht. Und das ist ja dieses Problem, ne? Weißt du, so, du kannst einem alten Hund keinen Knochen vorhalten und dann nicht erwarten, dass er sabbert, ne? Weißt du? Und das ist ja so dieses Ding. So, ne? Du versprichst den Leuten was, aber vieles von dem wird ja nicht umgesetzt, weil es auch vor dem deutschen Grundgesetz überhaupt gar nicht umsetzbar ist. Mhm. So, ne? Aber es legitimiert dieses gefühlte Bedürfnis, was diese Rechten haben, natürlich total. Ne? Und am Ende, was passiert? Ja, er verspricht, aber er macht es nicht.
Worauf ich hinaus will, ist, ich will eigentlich auch den Hörerinnen und Hörern das Gefühl vermitteln, man kann unser Gespräch hören, ohne uns vorzuwerfen, am Ende, dass wir sozusagen so linksliberale Journalisten sind, die sich miteinander unterhalten und weil wir manchmal gendern und manchmal nicht gendern und weil wir manchmal irgendwie diese oder jene Haltung haben. Ich finde, man kann das über Friedrich Merz kritisch besprechen, ohne sich politisch zuzuordnen. Ich finde, es ist scheiße. Sozusagen, wenn du Hoffnung in Anführungsstrichen schürst, die darauf basieren, dass du faktisch falsch agierst und argumentierst und dabei bei der einen Seite Hoffnungen auslöst, bei rechts und bei der anderen Seite und beim großen Teil der Gesellschaft, zum Glück beim größeren Teil der Gesellschaft, Enttäuschungen auslöst. Also wie willst du, also das ist ja, also so alle haben verloren.
Total. Und ich finde auch abseits davon, so wenn wir jetzt irgendwie was recherchieren würden oder was auch immer, ne, dann ist da natürlich eine andere Neutralität gefordert. Aber die Sachen, über die wir jetzt hier gesprochen haben, das sind ja alles Sachen, die sind schon präsent. So, darüber wurde ja schon berichtet. Wir sind ja nicht die, die entscheiden, was von diesem Ding hier kommt in die Medien und was nicht. Das haben ja andere schon im Vorfeld entschieden. Und dementsprechend finde ich das auch völlig legitim, wenn wir zu den Dingen eine Meinung und eine Haltung haben. Und die auch präsentieren. Weil wir sind ja genauso Bürger dieses Landes wie andere auch.
Also Martin, wir sind am Ende unserer Folge angekommen, am Ende unseres Diskutieren von 3 Hot Takes von Friedrich Merz. Und ich muss sagen, dieses Format gefällt mir wahnsinnig gut.
Ja, darf ich noch eine Sache nennen, bevor wir rausgehen?
Du kannst so viel nennen,
wie du möchtest. Weil das war mir irgendwie wichtig, weil das ist sowas, ey, Ne, es gab ja, und ich habe ja ganz viele Zitate. Ich dachte, du sagst so die Hot Takes von Friedrich Merz. Ey, ich bin 10 Jahre zurückgegangen. Ich habe hier 15 Seiten Zitate.
Ja. Was hast du noch? Gib mal noch eins.
Also, ich finde so das Wichtigste, und das ist, glaube ich, auch was so irgendwie, das ist für mich einfach nochmal so besonders rausgestochen in diese ganzen Sache. Da ging es darum, und ich finde, das ist auch so das krasseste Populisten-Ding überhaupt, was er so von dem Ding gesagt hat. Und zwar, da ging es um, ich nenne einfach nur das Zitat, die werden wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber, die abgelehnt sind, nicht ausreisen, die wollen Leistungen bekommen, die volle Heilsfürsorge bekommen. Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger bekommen nebenan keine Termine. So, ne? Und da habe ich so gedacht, Alter, du Vogel. Punkt 1, ne? Leistungsbezieher, die sich die Zähne machen lassen, ne? Da sieht man mal wieder, wie wenig du an der Basis dran bist. So, ne? Ja, klar, du kannst dir auf Jobcenters kosten, weil Zähne machen lassen ist ja immer mit Zuzahlung, gerade wenn du neue kriegst, ne? So kannst du dir vom Jobcenter machen lassen, aber kriegst du den absoluten Billomüll in den Mund gesetzt, ne? Im schlimmsten Fall welche zum Rausnehmen. Ja.
Ja.
So, das ist so der eine Punkt, ne? Und ich finde auch da wieder, ne, weil da ja diese Argumentation gefahren wird, dass ja die Migranten so eine Belastung wären für das deutsche Gesundheitssystem. Ne? Nehmen wir uns mal das Beispiel Syrer. 1,14% der deutschen Bevölkerung sind Syrer, ne? Also der Menschen, die hier leben. Weißt du, wie viel Prozent der Ärzte in Deutschland Syrer sind?
Sag's.
1,4. Also es sind mehr, also prozentual sozusagen bringen die Syrer mehr Ärzte mit ins Land, als sie brauchen. Und das ist übrigens bei allen Nicht-EU-Ausländern hier. 10-11% der Bevölkerung in Deutschland sind Nicht-EU-Ausländer. So, Ärzte sind 11-12% Nicht-EU-Ausländer. Ne? Also da sind Pflegekräfte, PflegehelferInnen und wer auch immer noch überhaupt gar nicht mitgerechnet. Ne, aber dieses Argument, dass Migration unsere Gesundheitssysteme besonders belastet wird, das stimmt so nicht, weil der Fehler natürlich da, und das ist auch wieder das so, ne, meine Schwester ist Krankenpflegerin, meine Mutter ist Krankenpflegerin, die buckeln sich beide kaputt für einen Witzlohn. So, und ich habe weder meine Schwester noch meine Mutter jemals sagen zu hören, oh, meine Arbeit wäre besser, wenn da nicht so viele Migranten wären. Wenn da keine Migranten wären, dann wäre da kein Personal mehr auf den Stationen. So, ja, dann wären keine Ärzte mehr da und die Arbeit wäre noch mehr. So, das, was die Leute kaputt macht, ist das System. Das ist Fachkräftemangel, das ist zu wenig Lohn für die Arbeit und zu wenig Ausgleich. Und dann kann man direkt zum nächsten kommen, wenn Friedrich Merz sich dann noch beschwert, also das ist ja jetzt ein anderes Zitat aus einer anderen Diskussion. So, das sind fast 3 Wochen, in denen Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das notwendig? So, wo ich so denke, du hast noch nie körperlich harte Arbeit gemacht. 3 Wochen krank sein, so, als Gerüstbauer im Jahr. So.
Der ja, du warst?
So, weißt du, wie ich meine? So, ja. Das hat jeder.
Ich liebe den Rage. Ich liebe gerade.
Ja, aber das ist doch wirklich so, weißt du, wenn da irgend so ein Schlipsträger steht und sich wirklich darüber beschwert, dass der Deutsche durchschnittlich 3 Wochen im Jahr krank feiert auf der Arbeit, so, wo ein Großteil der Deutschen harte körperliche Arbeit zu einem Niedriglohn macht, so, ja, und dann stellt er sich dahin und sagt das, ja, und da kannst du dir doch vorstellen, dass die Leute sauer sind. Übrigens, was da überhaupt gar nicht mitgerechnet ist, ist so, kinderkrank. In dieser Statistik, dass wir Deutschen durchschnittlich 3 Wochen krank sind im Jahr, ist nämlich kinderkrank mitgerechnet. Also Eltern, die krank fallen müssen zu Hause, weil das Kind krank ist, weil sie es nicht mit Schnupfen oder Grippe oder was auch immer in die Kita bringen können. So, ne? Und sich dann da hinstellen. So, und das ist ja dieser ganze Scheiß, den er da die ganze Zeit sagt. Weißt du, so diese Stadtbildmüll da gegen Geringverdiener, diejenigen, die für 530 Euro im Monat arbeiten, dem muss man doch mal die Frage stellen, warum könnt ihr nicht auch für 2000 Euro im Monat arbeiten? Ja, dann denke ich mir so, Friedrich Merz, wenn es nach dir ging, hätten wir gar keinen Mindestlohn in diesem Land. So, ne? Und das ist ja immer dieser typische Scheiß von oben herab und dann rechten Populismus irgendwie mit weiter betreiben und sich dann aber am Ende wundern, wenn die Rechten stärker als je zuvor kommen. So. So, das war mein Rage.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Martin und ich wünschen euch frohe Ostern.
Das wünsche ich auch.
Wochenende ist Ostern. Wer noch mehr Martin und ich unterhalten uns hören möchte, der komme doch bitte zu Patreon. Dort sprechen Martin und ich tatsächlich fast alle 2 Tage über das, was passiert. Jetzt aktuell, gestern Abend haben wir gesprochen über die Entscheidung Israels, Palästinenser hinzurichten. Die Folge kommt, wird heute hochgeladen und Martin ordnet das alles sehr ordentlich ein und sehr sauber. Es gibt aber noch 1000 andere Gründe, zu Patreon zu kommen. Bitte kommt, unterstützt unabhängigen Journalismus. Ich glaube, Martin ist die erste Person neben Leo, die aus unseren Einnahmen über Patreon ein kleines Gehalt bekommt.
Ja, bin direkt erstmal mit der G-Klasse vorgefahren im Büro.
Tschüss, Martin.
Tschüss.
Genau, Feedback bitte. Ich hätte gerne im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt gerne das im Studio aufgenommen, damit wir ein Video davon gehabt hätten, wie Martin da gegen Friedrich Merz raged. Es wäre ein sehr schönes Video gewesen, unter klaren Namenpflicht, das dann dazu geführt hätte, dass er wahrscheinlich in 5 Jahren seine Arbeitserlaubnis entzogen hätte bekommen als Journalist. Ja. Also, tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert-Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.